Deutschlandradio Kultur. Breitband.
We Radio.
Wir Radio.
Medien und digitale Kultur.
Schießen auf alles, was sich bewegt, Abknallen des Mitspielers. Besser kann man einen Amoklauf gar nicht trainieren. Da muss der Riegel vorgeschoben werden, meine Damen und Herren.
Kinder in einem Glashaus aufwachsen zu lassen, indem sie von allen unerfreulichen Dingen dieser Welt völlig abgeschirmt sind, kann kein Ziel des Jugendschutzes sein.
Stimmen von CSU und FDP aus einer Bundestagsdebatte über Computerspiele und Jugendschutz. Kulturgut oder Killerspiel? Machen Computerspiele gewalttätig oder bergen sie ungeahntes pädagogisches Potenzial? Neueste Versuche, Ordnung in die hitzige Debatte zu bringen. Ein Thema heute bei uns im Breitband. Herzlich willkommen zu 60 Minuten Medien und digitale Kultur. Am Mikrofon Philipp Banse. Außerdem in der Sendung Im Westen viel Neues. Die Bloggerin und Online-Journalistin Katharina Borchardt im Porträt. Dann natürlich neue Hörerproduktionen aus unserer Rubrik Blogspiel auf der Seite breitband-online.de. Unser erstes Thema aber ist MT4T-L8R Gissa-Call. Verkümmert die deutsche Sprache im Internet oder gedeihen dort neue Formen, die uns nie gekannte Ausdrucksmöglichkeiten bescheren? Sprache im Internet, unser Schwerpunkt heute.
Breitband, Topic.
Der gemeine Geek googelt nach dem Abendbrot ein wenig, chattet mit anderen Nerds, fotet ein neues Gadget und flickert es. Wenn das nicht funzt, downloadet er sich ein kleines Proggy, wippt vielleicht noch ein bisschen, um dann vor dem Schlafen noch etwas zu gruscheln. SNCR. Die Sprache des Internets ist vielen Außenstehenden so fremd wie die Kommunikationstechniken des weltweiten Datennetzes. Sprachpuristen monieren, das Deutsche verkümmert im Netz. Es wird zusammengestutzt auf Briefmarkenformat und verliert an Ausdruckskraft und Reichtum. Aber ist das wirklich so? Oder bereichern Chats und Blogs unsere Kommunikation sogar, erweitern sie um neue Nuancen? Fest steht, unterschiedliche Kommunikationstechniken bringen unterschiedliche Sprachjargons hervor. Besonders auffällig ist die Metamorphose der Sprache im Medium SMS. Tobias Armbrüster über das Deutsch der Simser.
Babys lernen sprechen, indem sie ihren Eltern beim Reden zuhören. Wenn der Vater das Ding mit den vier Rädern einfach oft genug als Auto bezeichnet, sagt das Baby irgendwann von selbst Auto. Die SMS-Sprache lernt man ähnlich. Wer regelmäßig Textmeldungen auf dem Handy liest, in denen jemand seine Freundin einfach als
GF,
also als
Girlfriend,
bezeichnet, der tippt irgendwann selbst die Buchstaben GF ins Handy ein. Genauso wie CUL für See You Later oder THX für Thanks, also Danke. Bei den über 25-Jährigen dauert dieser Lernprozess etwas länger als bei Teenagern, aber generell gibt es für diese Sprache keine Altersgrenze. Irgendwann ertappen wir uns dann dabei, wie wir kurz vor der Mittagspause die folgende Botschaft an einen Freund oder Arbeitskollegen schicken.
MT4TL8R Gissa Call.
Übersetzt heißt das ungefähr
Meet for tea later, give me a call.
Auf Deutsch also, sollen wir uns nachher auf einen Tee treffen? Ruf mich doch mal an. Eigentlich ist es unfair, solche SMS-Sätze fürs Radio zu sprechen, denn es handelt sich hier um eine Schriftsprache. Deshalb müssten Philologen eine Freude daran haben, endlich mal wieder eine Sprache, die ähnlich wie Latein und Griechisch bewusst unterscheidet, ob ein Satz geschrieben oder gesprochen wird. Ein fast elitäres Medium also. Aber viele Lehrer sind überhaupt nicht begeistert. Eine britische Schülerin hat vor einiger Zeit für Schlagzeilen gesorgt, weil sie einen Aufsatz über ihre Schulferien in SMS-Form geschrieben hat.
MYSMMRHOLS.
Übersetzt heißt das
My summer holidays were a complete waste of time.
Auf Deutsch also, meine Sommerferien waren völlige Zeitverschwendung. Früher sind wir wenigstens nach New York gereist, um meinen Bruder, seine Freundin und ihre drei schreienden Kinder zu sehen.
HR3:@KDSFTF.
Das Ergebnis dieses Aufsatzes in SMS-Englisch war ein Aufschrei in britischen Zeitungen. Wie das Mobiltelefon die Schreibgewohnheiten von Teenagern verhunzt. Dabei ist es nichts Neues, dass jede Generation einer Sprache neue Ausdrücke verleiht. Das Erstaunliche an der SMS-Sprachrevolution, die wir jetzt erleben, ist, dass es sich tatsächlich um eine Revolution handelt. Sprache wird nicht mehr angereichert mit neuen Begriffen und Trendwörtern, Sprache wird auf den Kopf gestellt. Es wird abgekürzt und aus dem Englischen übertragen, was das Zeug hält. Dabei ist das SMS-Deutsch nicht nur aufs Handy-Display und auf die Netzsprache im Internet beschränkt. Auch deutsche Jugendliche benutzen beim Sprechen inzwischen Begriffe wie LOL, die SMS-Abkürzung von Laughing Out Loud, wenn Sie sagen, dass Sie etwas sehr lustig finden. Und im Englischen setzen sich immer häufiger abgeschnittene Sätze durch, so wie Call you in five anstatt I will call you in 5 minutes. Ob ein Begriff oder ein Satz dabei Englisch ist oder Deutsch, wird immer unwichtiger. Denn beim SMS-Texting und Instant-Messaging befinden wir uns ohnehin in der Welt des neudeutschen Vokabulars.
Firewalls, Wireless Router, Updates, Applications.
Deutsch sind hier höchstens noch Grammatik und Satzstellung. Verben und Substantive werden aus dem Englischen übernommen.
Interfaces, Open Source Community.
Man kann sich über diese Entwicklung aufregen. Entziehen kann man sich hier nicht, denn ein Internet-Provider ist nun mal ein Internet-Provider. Und wenn wir versuchen, aus dem World Wide Web das weltweite Netz zu machen, dann versteht uns niemand mehr und außerdem machen wir uns selbst zum Sklaven unserer eigenen Sprache. Denn so wie Sprache nicht einfach nur unsere Umwelt beschreibt, sondern immer auch Herrschaft ausdrückt, so wird auch durch die Netzsprache und die SMS-Lyrik eine Machtsphäre definiert. Die Frage ist, wo in diesem Einflussbereich wir uns befinden, wenn wir SMS-Jargon in unser Handy tippen. Eine 14-Jährige, die ihren Schulaufsatz mit SMS-Abkürzungen verziert, ist möglicherweise ein Opfer des Kommunikationsterrors ihrer Generation geworden. Es kann aber auch sein, dass sie diese Abkürzungen als Stilmittel einsetzt, um damit ihren Text auch auf einer anderen Ebene verständlich zu machen. Und ein erwachsener Angestellter, der seine Freunde mit Netzsprache zum Tee einlädt, der nutzt möglicherweise einen Jargon, den alle um ihn herum verstehen. Oder er unterwirft sich einem Jugendwahn und will krampfhaft zeigen, dass er sprachlich noch immer auf der Höhe eines 16-Jährigen ist. Es ist deshalb voreilig, sofort auf den Niedergang der deutschen Sprache zu schimpfen, nur weil Teenager sich mit Wortfetzen unterhalten, die ihre Eltern nicht mehr verstehen. Einen Niedergang erleben wir erst dann, wenn wir uns ohne zu überlegen an einer einmal überlieferten Sprech- und Schreibweise festklammern. Und wenn wir uns wirklich davon beeindrucken lassen, wie andere Leute
C-U-L-8-R
ins Handy tippen, wenn sie einfach nur meinen, dass wir uns später noch treffen sollten.
Tobias Armbrüster über das Deutsch der Handyschreiber. Das Mobiltelefon zwingt aufgrund der begrenzten Textmenge und der unhandlichen Tasten besonders zur Reduktion der Sprache. Wie ist das aber bei anderen Online-Medien wie Blogs und Chats? Wie beeinflusst diese neue Schreibe unsere gesprochene Sprache? Darüber will ich jetzt reden mit Thorsten Siefer. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Seminar an der Universität Hannover, Mitbegründer der Plattform mediensprache.net und hat zu allen linguistischen Facetten der Internetkommunikation geforscht. Gibt es sowas wie die Netzsprache?
Also die gibt es mit Sicherheit nicht. Es gibt sehr, sehr viele Kommunikationsformen innerhalb des Internets. Es gibt auch klassische Massenmedien wie das Radio, das Fernsehen, die Zeitungen im Internet und so gibt es auch eine Riesenvielfalt an Sprache. Also die Internetsprache gibt es mit Sicherheit nicht, sondern eine sehr große Vielfalt an Sprachjargons, haben Sie ja vorher schon in der Anmoderation genannt.
Aber dennoch gibt es ja durch das Internet und durch die elektronische Kommunikation insgesamt Neuerungen sprachlicher Art. Welche sind das?
Also es gibt bestimmte Auffälligkeiten oder Merkmale der Internetkommunikation. Dazu gehören mit Sicherheit Smileys, also diese auf den Kopf gedrehten Punkte, also Doppelpunkt.
Also die so ein lachendes Gesicht.
Genau, ein lachendes Gesicht um 90 Grad gedreht, genau. Dann findet man eine nicht korrekte, nicht normkonforme Orthographie. Vor allen Dingen Fehler und die Kleinschreibung sind da sicherlich zu nennen. Dann gibt es Kurzformen, da sind ja schon einige von genannt worden, also zum Beispiel LOL oder Nacht, wo N und eine 8 steht, also das ist eine Homophonie, oder See You oder Right Back als WB abgekürzt. Es gibt in der Tat auch einiges an Anglizismen, besonders im Bereich der Begrüßungen und Verabschiedungen, also sowas wie Hi und Bye. See you later. Und besonders, also was uns Sprachwissenschaftler noch besonders interessiert hat, ist eine Form wie Freu und Frechgrins, also Inflektive haben wir die genannt, die nicht flektiert sind. Also das sind quasi Verbstämme, die einfach so hingeworfen werden.
Viele sprechen jetzt von einer Verkrüppelung, von einer Verkürzung, von einer Ökonomisierung der Sprache. Wo sehen Sie in diesen beschriebenen Phänomenen eine Bereicherung?
Eine Bereicherung liegt mit Sicherheit im Sprachwitz und in der Kreativität. Also es ist, gehört ja einiges an Kreativität dazu, sowas wie Nacht zum Beispiel als N8 zu schreiben, also als Zahl. Das sehen Sie auch besonders in Chats. Da geht es hauptsächlich um phatische Kommunikation, also um Begrüßungen, Verabschiedungen, um Aufrechterhalten von Freundschaft, Verabredungen treffen und sowas. Also und da finden Sie eine sehr hohe Varianz an Sprachkompetenz, nennen. Nicht jeder kann ja witzige Sprache, witzige Sätze formulieren. Also da herrscht eine große Kreativität.
Aber Stichwort Sprachkompetenz. Wir haben es eben im Beitrag gehört, eine Schülerin benutzt diesen SMS-Jargon, sehr kurz, sehr staccatohaft, in einem Schulaufsatz. Deutet da nicht was darauf hin, dass da was schiefläuft?
Ja, dieser Aufsatz ist in der Tat sehr kreativ geschrieben. Ich kenne den auch und ich würde es nicht unbedingt als Verzierung mit SMS-Merkmalen bezeichnen, sondern also für mich war das eindeutig ein Versuch, also Sprachwitz zum Ausdruck zu bringen und vor allen Dingen natürlich Provokation. Also wenn dem so wäre, dass das aktueller Sprachwandel ist, dann würden wir ja heute nur noch oder unsere Schüler zumindest nur noch so schreiben und vielleicht auch sprechen und das ist ja auch gar nicht möglich. Also es ist ja auch nur in der Schriftsprache in dieser Form möglich.
Sie haben es eben angesprochen, Provokation. Nun hat es ja immer Jugendsprachen gegeben, die auch für Erwachsene immer nicht verständlich waren und eigentlich auch nicht verständlich sein sollten zur Identitätsfindung der Jugendlichen. Ist das einfach, was wir jetzt im Internet, speziell im Chat sehen, einfach eine Verschriftlichung der Jugendsprache oder gibt es da doch eine neue Tendenz?
Na, es gibt also schon medienangepasste Formen. Also die Smileys zum Beispiel sind ja auch eine gewisse Kompensation der Tatsache, dass wir uns eben nicht gegenüber sitzen und uns anschauen, sondern das ist ja eine textbasierte Kommunikation und da muss man ja auch Freude oder Trauer zum Ausdruck bringen können und das auf eine kurze Weise. Insofern ist das eine gewisse Art von Kompensation. Aber in der Tat sollten die Jugendlichen eine gewisse Sprachkompetenz haben. Das müssen wir auch als Eltern und Lehrer den Jugendlichen beibringen. Also die Frage ist immer, was ist angemessen und was nicht.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, ist das Wichtige bei dieser neuen Sprachvielfalt, dass Jugendliche die Kommunikationskompetenz haben, dass sie wissen, okay, ich kann im Chat so kommunizieren mit dieser Sprache, muss aber im Aufsatz das trennen und so kommunizieren, mit meinen Eltern muss ich auch anders kommunizieren und im Vorstellungsgespräch muss ich auch anders reden. Dass das für Sie so eine zentrale Forderung ist, nur dann kann sozusagen diese Bereicherung auch eine Bereicherung sein. Leisten das denn die Schulen?
Naja, in den Lehrplänen steht zumindest drin, dass auch eine Menge Grammatik und Rechtschreibung durchgenommen werden muss. Also die Erfahrung ist da eher umgekehrt, dass sehr viel literaturlastig gelehrt wird und da wäre sicherlich einiges an Verbesserungen zu leisten. Also besonders Grammatik und Rechtschreibung und Angemessenheit der Kommunikation, Einbezug der verschiedenen neuen Medien, also insbesondere des Internets in den Unterricht, halte ich dafür sehr, sehr wichtig. Genau, dass eine gewisse Sprachkompetenz und ja, das Stichwort haben Sie auch schon gesagt, Medienkompetenz eben gelehrt wird.
Vielen Dank. Das war Thorsten Siefer, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Seminar der Uni Hannover über Sprache im Internet. Vielen Dank nach Hannover. Elektronische Kommunikation, Fluch oder Segen für die deutsche Sprache. Sie können mitdiskutieren unter www.breitband-online.de. Jetzt neue Musik aus dem Netz, präsentiert von Martin Riesel.
Breitband, Netzmusik.
Mogwai nennen sich einige Musiker, in China bedeutet das Geist oder böse Seele. Dieser Mogwai ist mit seinen monatlichen Net-Audio-Charts eher eine gute Seele der Orientierung durch den digitalen Dschungel der Netzlabels. Auffällig auch in der Oktoberausgabe, die meisten Titel kommen ohne Worte aus, Musik fungiert im Netz mehr als sonst als eigene Sprache. Thank you. Netzmusik im Deutschlandradio Kultur mit dem Platz 1 aus Mockweiß Net Audio Charts für Oktober. Und den haben die Kanadier Simon Bernier und Nicolas Trottier. Die haben ihr Konzept Kurzalbum eingespielt mit Gitarren, sogar Slide-Gitarre, Laptop, Percussion und einem Spielzeugklavier. Im Zentrum steht Objet abandonné en mer, eine dreiteilige Komposition, in der fließen zwischen die akustischen und elektronischen Instrumente auch eigene Feldaufnahmen mit ein. Einen Ausschnitt aus dem fast 12-Minuten-Werk haben wir gerade gehört. Etwas weltverloren und vor allem wortlos, wie die meisten der monatlichen neuen Empfehlungen für aktuelle Netzlabel-Veröffentlichungen auf mockwai.de. Seit über 2 Jahren schon ausgewählt und in meist klarer Sprache kommentiert von Andreas Buttweiler. Der betreibt mit kreislauf.org auch sein eigenes Weblabel und Radio. Warum aber läuft im herkömmlichen Radio fast ausschließlich gesungene Musik? Im Netz dagegen wird viel mehr von diesen instrumentalen Sounds angeboten und nachgefragt. Genug von Textbotschaften? Wort-Overkill am Rechner? Netzmusik. Petra 1 O'Clock AM heißt dieser Titel aus der Incognito Traveler EP. So organisch, etwas nostalgisch, jazzig, dass ihn gleich jede Menge Websites als besonderen Download-Leckerbissen anpreisen. Klassischer Lounge-Style mit dope-geschwängerten Beats, so beschreibt das besagter Mogwai. Und den gleich folgenden Titel: Mit dunklen und gitarrengeschwängerten Sounds fühlt man sich in eine der Opiumhöhlen irgendwo am Hindukusch versetzt. Ganz frei von Wortlieblingen und Sprachklischees ist der Netzmusikarchäologe dann doch nicht und seine Net-Audio-Charts nicht ganz frei von irgendwie gesungener Musik. Beim Projekt Dusty fungiert die menschliche Stimme nur als ein Teil der Gesamtbedrohung. Eine düstere Brühe aus Trip-Hop, Post-Rock und Textbotschaften, die wir lieber nicht verstehen wollen. Sch, nennen Dusty ihren Titel, als ob das jemanden beruhigen könnte. Also doch, Mockweiß böse Seele.
We'll be right back.
Leichte Musik für ein gute Laune-Wochenende. Wunderbar, Martin Riesel mit der Netzmusik. Diese Sendung wird übrigens nicht nur im Radio ausgestrahlt. Wenn Sie samstagnachmittags keine Zeit haben, können Sie sich Breitband ebenfalls im Netz anhören unter breitband-online.de. Dort können Sie auch Kritik und Anregungen loswerden. Immer gern gesehen und gehört sind auch Kommentare als Audiodatei, also Audiokommentare, hochzuladen in der Rubrik Blogspiel, ebenfalls auf breitband-online.de. Wer Breitband lieber im Zug oder beim Joggen auf seinem MP3-Spieler hört, kann die Sendung auch als Podcast abonnieren.
Breitband Besprechung.
Können Computerspiele gewalttätig machen, muss man besonders brutale Shooter verbieten. Vor allem nach Massakern von Computerspielern wie in Erfurt kreist eine aufgeregte öffentliche Debatte um das Verbot sogenannter Killerspiele. Angestoßen durch den Amoklauf von Emstetten will das Familienministerium den Zugang zu gewaltverherrlichenden Medien massiv erschweren. Doch der Gesetzentwurf liegt jetzt auf Eis, nicht zuletzt wegen des umstrittenen Plans, Jugendliche zu Testkäufen einzusetzen. Doch die Diskussion wird weitergehen. Können Spiele Spieler zu Killern machen? Die Forschung gibt auf diese Fragen seit Jahren sehr widersprüchliche Antworten. Ein soeben erschienenes Buch will Klarheit bringen in den Streitfall Computerspiele, so der Titel des Sammelbands, herausgegeben vom Deutschen Kulturrat. Tobias O. Meissner, Schriftsteller und jetzt bei mir hier im Studio. Sie haben das Buch gelesen. Können Computerspiele gewalttätig machen? Welche Antworten hält dieses Buch bereit?
Also in dieser sehr kniffligen Frage hält das Buch gar keine Antworten bereit, weil es gibt keine klaren Forschungsergebnisse in dieser Richtung. Es hängt immer davon ab, wer welche Forschergruppe bezahlt, dann kriegt man die dementsprechenden Ergebnisse zustande. Und das Buch geht eher darauf ein, mal zu versuchen, die große Pluralität der Meinungen, die in Bezug auf Computerspiele hierzulande herrschen, darzustellen. Es sind 30 verschiedene Texte in diesem nur 108 Seiten dünnen Bändlein vertreten. Und die versuchen halt erstmal so eine Art Grundlage zu schaffen, auf der man dann später weiter diskutieren kann und versuchen kann, sich weiter kundig zu machen. Es ist ein Basiswissenwerk sozusagen.
Und was ist das Spektrum? Von wo nach wo reichen da die Meinungen?
Also sowohl von der Politik natürlich, die bekannte Meinung von Günter Beckstein wird vertreten oder ist halt abgedruckt, und dann halt die anderen Parteien, die halt dagegen halten und versuchen, die Verbotslust der CDU-CSU-Fraktion ein bisschen zurückzuschrauben. Dann geht es in die Forschung. Hier werden verschiedene Medienwissenschaftler halt befragt. Es geht auch ein kriminologisches Institut, das zu Wort kommt.
Also der berühmte Herr Professor Pfeiffer aus Hannover.
Der ist diesmal nicht da. Vielleicht hat man mal gedacht, man möchte mal eine Publikation ohne Herrn Pfeiffer machen. Aber es geht halt wirklich in erster Linie darum, möglichst viele Stimmen zu sammeln, und das ist halt so ein bisschen die Grundtendenz des Deutschen Kulturrats, der dieses Bändchen herausgebracht hat. Sie wollten halt auch positive Stimmen sammeln. Sie wollten halt einfach auch mal zeigen, dass es eine Menge Menschen gibt, die, wenn man so will, Lobbyarbeit für Computerspiele betreiben, weil sie mittlerweile halt, sei das nun die Messe Leipzig mit der Leipziger Games Convention oder sei es halt die USK, die das Gremium ist, das sozusagen wie die freiwillige Selbstkontrolle Filme kontrolliert und bewertet, also Computerspiele bewertet.
Also Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle.
Genau, Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, die sich halt hier auch kurz selbst darstellen können und mal vermitteln können, dass sie eigentlich gute Arbeit leisten. So wie überhaupt jeder in dem Bändchen vermittelt, dass er selbst gute Arbeit leistet. Insgesamt entsteht dadurch so ein bisschen ein Stimmengewirr, aus dem man nicht so richtig schlau werden kann, aber darum geht es nicht. Es geht erstmal nur darum, darzustellen, was gibt es. Der Deutsche Kulturrat selbst sagt, das ist nur ein Zwischenschritt. Diese Textsammlung ist sozusagen der erste Schritt für etwas, was danach folgen soll.
Computerspieler verlangen ja ganz häufig danach, dass das Computerspiel als Kulturgut anerkannt wird, ähnlich wie Bücher oder Filme, denn dann sei diese Verbotsdiskussion eine ganz andere, weil dann ganz schnell von Zensur nämlich die Rede ist. Der Deutsche Kulturrat hat sich, glaube ich, auch auf die Fahnen geschrieben, das Computerspiel zu einem Kulturgut zu machen. Bringt das Buch in dieser Sache die Angelegenheit voran?
Ich denke schon. Also in einer so grundsätzlichen Sache kann noch viel wichtige Durchbruchsarbeit geleistet werden.
Also inwiefern?
Allein dadurch, dass so viele verschiedene Personen zu Wort kommen, die halt wirklich ganz ernsthaft und ganz ohne auch nur im geringsten Maße unzurechnungsfähig zu wirken, dafür plädieren, dass man Computerspiele fördern sollte, dass man ihnen eher einen roten Teppich auslegen sollte, so wie man das mit der Filmbranche ja auch macht, dass man vielleicht sogar Preise verleihen sollte, so wie die Filmbranche halt ihren Lola-Filmpreis hat, um besonders wertvolle und gute Computerspiele zu fördern, dass man eben nicht immer nur mit Verboten arbeitet. Es gibt auch Statistiken nachzulesen in diesem Buch, nach denen halt etwa 25 Millionen Deutsche sich in ihrer Freizeit mit Computerspielen beschäftigen. Das wäre beinahe jeder Dritte. Das ist enorm viel. Und wenn man das alles mal so in Relation sieht zu Amokläufen und ähnlichen gefährlichen Aktionen, wird das schon ziemlich deutlich relativiert bei 25 Millionen Leuten, die das aktiv betreiben.
Und gibt es denn auch eine Zahl, wie viel von diesen Spielen, die auf dem Markt sind, dann auch wirklich so in dieses, in den Ruch zumindest des Killerspiels kommen könnten, also in denen Gewalt eine dominante Rolle spielt?
Da gibt es auch eine Zahl, die immer wieder konkret auftaucht und die lautet 6% aller Computerspiele sind lediglich gewaltverherrlichend oder in gewaltverherrlichender Nähe. Das ist sehr wenig. Das bedeutet, dass es 94% von Computerspielen gibt, in denen es um Sport geht oder um andere Arten von Entertainment oder Spaß. Und auch das ist in der öffentlichen Debatte meistens anders wahrgenommen, weil eben immer nur über diese Killerspiele gesprochen wird und nicht so sehr über ein Autorennenspiel oder eine Fußballsimulation.
Was können denn so wertvolle Eigenschaften von Computerspielen sein? Warum können die so wertvoll sein? Warum können die ein Kulturgut sein?
Es gibt eine Position in diesem Buch, die hat mir sehr gut gefallen. Die stammt von Hartmut Warkus. Das ist ein Professor für Medienpädagogik an der Uni Leipzig. Der sagt, man sollte sich doch mal ruhig genauer angucken, besonders als Pädagoge, was die Computerspiele eigentlich an den Jugendlichen machen, um sie immer wieder zu motivieren, es nochmal und nochmal und nochmal zu versuchen, wenn man irgendwo im Spiel scheitert. Das heißt, Computerspiele haben irgendwie eine Methode entwickelt, einen Jugendlichen so anzusprechen, dass er auch mit Scheiterempfindungen weitermachen möchte und sich nicht so schnell demoralisieren lässt. Und wenn man das in die Pädagogik überführen könnte, könnten zum Beispiel auch Lehrer ähnliche Methoden vielleicht entwickeln, um ihre Schüler zu motivieren, sich über Tests und Klassenarbeiten voranzuarbeiten, sich quasi aufzuleveln, wie man das im Computerspiel nennt, und vielleicht ganz neue Formen von Medienpädagogik zu entwickeln. Das finde ich sehr interessant. Das ist eine sehr positive Betrachtungsweise.
Vielen Dank. Das war Tobias Ohmeissner. Zu dem Buch, zu dem Sammelband Streitfall Computerspiele, herausgegeben vom Deutschen Kulturrat. Können Computerspiele gewalttätig machen? Was sind die Vorteile von Computerspielen? Sollte man ihnen vielleicht sogar einen Preis ausrufen für besonders gute Computerspiele? Wie sehen Sie das? Ihre Diskussionsbeiträge sind ganz herzlich willkommen unter breitband-online.de und Ihre Meinung können Sie, wie gesagt, auch gerne als Audiokommentar dort hochladen.
Breitband, Medien und Meinungen.
Freiheit für das iPhone. Apple hatte sich zunächst für den harten Kurs entschieden. Nachdem Hacker das Betriebssystem des iPhones geknackt hatten, zog der Konzern die manipulierten Handys kurzerhand per Update aus dem Verkehr. Das rabiate Vorgehen löste eine Protestwelle aus. Jetzt versucht Steve Jobs, den Image-Schaden zu beheben. Das iPhone wird geöffnet. Ab Februar nächsten Jahres, erklärte der Apple-Chef, dürfen Programmierer ganz offiziell freie Anwendungen für das Mobiltelefon entwerfen. Auch rhetorisch ruderte Jobs zurück. Aus der bösen Hacker-Community ist plötzlich eine lebhafte Entwicklergemeinde geworden. Derweil kündigt sich das nächste PR-Desaster bereits an. Greenpeace hat dem iPhone eine miserable Ökobilanz bescheinigt. Unter anderem enthalte das Handy giftige Bromverbindungen und gefährliches PVC. Google auf dem Vormarsch. Google baut seine Vormachtstellung im Netz systematisch aus. Unter anderem bemüht sich das Unternehmen um eine stärkere Rolle auf dem Online-Werbemarkt. Bisher hatte Google sich darauf beschränkt, neben den Suchergebnissen kurze Werbetexte mit Links zu kommerziellen Anbietern einzublenden. Jetzt bemüht sich der Konzern um die Übernahme des Werbevermarkters DoubleClick und will so in das Geschäft mit grafischen Anzeigen einsteigen. Die Ausgangsbedingungen sind glänzend. Die Google-Tochter AdSense kontrolliert bereits 25% der europäischen Online-Werbeflächen. Den sogenannten Mitbewerbern gefällt das natürlich gar nicht. Nach Microsoft hat sich jetzt auch Yahoo öffentlich gegen den Deal ausgesprochen und bei der Europäischen Kommission gegen die Vormachtstellung von Google protestiert. Brüssel will Ende des Monats entscheiden. Politiker fordern deutsche Quote. Die USA beherrschen den deutschen Fernsehmarkt. 6 Millionen Zuschauer schalten ein, wenn auf RTL, CSI Miami, Dr. House und Monk in Folge laufen. Medienpolitiker von SPD und CDU haben jetzt in der Bild-Zeitung lautstark eine Quote für deutsche Serien gefordert. Und zwar mit dem Argument, dass ansonsten die Arbeitsplätze in den einheimischen Produktionsfirmen bedroht seien. Der Standort Deutschland soll also ganz entspannt im heimischen Wohnzimmer gesichert werden. Notruf Hafenkante verdrängt Navy CSI, Wege zum Glück ersetzt Desperate Housewives. Die technische Entwicklung steht so einem von oben herab verordneten Sofa-Patriotismus glücklicherweise entgegen. Durch IPTV und Video on Demand dürfte sich der Fernsehkonsum immer mehr ins Internet verlagern, merkt Spiegel Online zur Quotendebatte an. Es sei davon auszugehen, dass sich die tendenziell jüngeren Zuschauer im Netz aktiv für Qualität entscheiden würden und damit aller Voraussicht nach wohl gegen deutsche Produktionen.
Medien und Meinungen im Deutschland Radiokultur zusammengestellt von Kolja Mensing. Jetzt Martin Riesel, Netzmusik Teil 2.
Breitband Netzmusik.
Unter den 9 Empfehlungen von Mogwais Net-Audio-Charts vom Oktober unter mogwai.de, da findet man auch eine, die ist gleich eine ganze Compilation aus 20 fast ausschließlich elektronischen Tracks. Passend zum Wetter der vergangenen Tage serviert das Netzlabel Brock seine Spätsommerkollektion. Da zirpen sogar noch die digitalen Vögel. Netzmusik im Deutschlandradio Kultur. Der Titel Balance ist das vom Hamburger Pelle Boys. Und wenn Sie wissen wollen, wie der geschrieben wird und wo Sie diese Musik finden, das alles ist nachzulesen auf unserer Playlist unter breitband-online.de. Da steht dann auch der Link zur Spätsommerkollektion. Die kann man bei brock.de als einzelne MP3s oder komplett als ZIP-Datei runterladen. Das lohnt sich auch. Die meist sonnendurchfluteten Tracks können auch noch statt Lichttherapie wirken, wenn draußen das Grau Einzug gehalten hat. Oder eben das frühe Dunkeln am Abend. Ein Track dieser wieder weitgehend instrumentalen Compilation gibt wenigstens im Titel eine Ahnung von der Atmosphäre, die er vermitteln soll. Und bei aller kühlen Elektronikproduktion hat er einen doch irgendwie warmen Hauch von Romantik. Abendläuten. Thank you. Von der Spätsommerkollektion des Netzlabels Brock das Stück Abendläuten von Gran Lab. Der Thüringer lebt in der Nähe von München und ist einer der beiden Macher von Brock. Bei ihren sommerlichen Reisen haben die Broker von vielen Freunden auch aus anderen Ländern Tracks für ihre Elektro-Compilation mitgebracht. In Frankreich zum Beispiel mag man es ja gerne etwas mehr housey. Und so klingt denn auch die Nummer von Lucy and Roan aus Paris. Breitbandnetzmusik mit Lucy and Roan und ihrem Track Chocolate. Schokolade wird ja auch gern genommen gegen Herbstfrust. Die gewisse Wärme, die die meisten Stücke dieser Spätsommerkollektion des Netzlabels Brock durchzieht, funktioniert fast genauso. Und wem das noch nicht reicht, dem helfen zum Anheizen vielleicht die fast durchgängigen Beats. Da braucht's ja noch keine großen Worte, oder?
Soll ich mal was sagen? Ja, jetzt machen wir Stopp hier.
Vielen Dank an Martin Riesel für herrliche sonnendurchflutete Netzmusik. Martin hat's gesagt, alle Lieder, die hier in der Sendung gespielt werden, stehen samt Link auf unserer Seite breitband-online.de zum freien Download für jedermann, den es interessiert.
Breitband Porträt.
Blogger sind derzeit noch nicht wirklich prominent. Zwar gibt es eine ganze Reihe von bekannten Internetautoren, einer breiteren Öffentlichkeit bekannte Journalisten sind die meisten von ihnen aber noch nicht. Eine Bloggerin, die es aber doch zu einer gewissen Bekanntheit gebracht hat, ist Katharina Borchert. Die Tochter des ehemaligen CDU-Landwirtschaftsministers Jochen Borchert schreibt seit einigen Jahren einen Blog namens Lissas Lounge und ist seit Herbst letzten Jahres Online-Chefin beim Watz-Konzern in Essen. Ende Oktober geht dort das lang erwartete Online-Portal Der Westen an den Start. Das Portal bündelt unter der Adresse derwesten.de die Internetangebote der 5 Zeitungstitel Watz, NRZ, Westfälische Rundschau, Westfalenpost und Iserlohner Kreisanzeiger und damit die Arbeit von rund 800 Zeitungsredakteuren in 140 Städten im Ruhrgebiet, dem Sauerland und am Niederrhein. Anlass genug für Breitband, die Watz-Online-Chefin Katharina Borchert vorzustellen. Michael Mayer tut das. Er hat mit Katharina Borchert gesprochen.
Man ist viel freier, man ist sein eigener Chefredakteur, es gibt keinen, der korrigiert. Man ist komplett frei in der Wahl seiner Themen, man ist nicht Deadline gebunden, außer man setzt sich selber eine. man ist sein eigener Chef und kann genau das tun und lassen, wonach einem der Sinn steht.
Wie ist sie nicht schon alles genannt worden? Peitschen Borchert, Verräterin der Online-Community und vieles mehr. Katharina Borchert ist derlei Betitelungen gewöhnt, seitdem sie es mit ihrem Lebenssurrogatextrakt, wie sie es nennt, Lissas Lounge, zu einiger Berühmtheit gebracht hat. Lissas Lounge ist, wie jedes gute Blog, alles andere als ausgewogen. Es ist launisch, manchmal frech, oft sogar recht böse. Ausflüge zum Dortmunder Christopher Street Day sind ebenso Thema wie Beschreibungen furzender Kinder im Zugabteil oder das immer schwieriger werdende Sexleben von Frauen und Männern in höherem Alter.
Mit 40 kaufen sie heimlich die erste Penispumpe, mit 45 Viagra und mit 50 denken sie über chirurgische Wege zur Erektionsbeschaffung nach. Frauen tragen höchstens noch bei akuten Nierenbeschwerden normalgroße Unterwäsche und leiden ansonsten des Sexappeals zuliebe unter Fremdkörpern im Hintern. Fortgeschrittene lassen sich Fremdkörper gleich dauerhaft implantieren, um den Sex schlechthin noch effektiver anbahnen zu können. Und dann spucken Petra Cosmo-Freundin unentwegt noch tollere Tipps für noch tolleren Sex aus, die im Selbstversuch nicht selten in fernsehtauglicher Comedy enden.
All das ist zwar sehr unterhaltsam zu lesen, mit Journalismus hat es jedoch nichts zu tun. Für Katharina Borchert ist das Bloggen die Erfüllung eines Wunschtraumes, denn in ihrem Weblog ist sie ihr eigener Chefredakteur. Dort könne sie schreiben, was sie wolle.
Ich schreibe im Gegensatz zu vielen anderen Leuten, die sich ein spezielles Fachthema ausgesucht haben, nicht irgendwie nur auf ein Thema beschränkt, sondern ich schreibe viele Alltagsbetrachtungen, erzähle Geschichten aus meinem Leben oder von meinen Nachbarn, manchmal auch über aktuelle Nachrichten, die mich gerade beschäftigen, oder ich kommentiere irgendwas. Es mag für Außenstehende ein bisschen skurril wirken, aber es ist was, was mir sehr ans Herz gewachsen ist.
Die Kunst des guten Bloggens ist, meint Katharina Borchert, nicht allzu sehr ins Banale zu verfallen und doch interessant zu bleiben. Der bunte Vogel auf dem Ast reiche als Geschichte nicht aus.
Ich gebe ja nicht minutiös meinen Tagesablauf wieder und versuche auch nicht über mein Morgenmüsli zu schreiben, sondern schon so, ja, so liebevolle, kleine, skurrile Alltagsgeschichten zu erzählen oder besondere Beobachtungen aufzuschreiben, in denen sich manchmal Leute wiederfinden, wo sie dann auch sagen, hey, ja, stimmt, da habe ich lange nicht mehr drüber nachgedacht, aber das kenne ich auch, ich bemerke es nur einfach nicht mehr. Oder ich glaube, ich kann sehr gut über mich selber lachen und das schätzen wahrscheinlich viele Leute auch.
Doch all das ist fast schon Vergangenheit. Seitdem Katharina Borchert im letzten Jahr ihren Job als Online-Chefin bei der WAZ angetreten hat, kommt sie kaum noch zum Bloggen. Als sie wechselte, da ergoss sich eine Flut von Beschimpfungen über sie. Die Netzgemeinde war empört, dass sie das Medium Weblog vernachlässigte und dann auch noch zugunsten eines Jobs im nicht unumstrittenen WAZ-Konzern. Warum man gerade sie als Online-Chefin ausgesucht hat, erklärt Katharina Borchert so.
Ich glaube einfach die Tatsache, dass ich beide Seiten kenne, dass ich sowohl normale journalistische als auch eben sehr diese ganzen Blog-Zusammenhänge oder diese ja nicht wirklich eng umrissene, nicht fassbare Szene kenne und viel mehr ein Gespür dafür habe, als das viele andere Leute haben, die jetzt sich erst in einem beruflichen Zusammenhang mit Bloggen beschäftigt haben und sagen so, oh, wir müssen jetzt auch mal was mit Blogs machen, da kaufen wir uns jetzt halt irgendeine Software ein und dann müssen jetzt alle unsere Redakteure bloggen, die sich aber nie damit beschäftigt haben, was so den Kern des Bloggens ausmacht, was das Spannende dabei ist, was man damit vermitteln kann und was auch das Interessante für Redakteure daran ist. Und ich denke, dass das für die WAZ interessant war.
Bei derwesten.de werden geschriebene Berichte mit Video und später auch mit Audiobeiträgen ergänzt. Meldungen werden mit einem Ortscode versehen, genannt Geotagging. So bekommen Leser einen Kartenauszug mit wichtigen Ereignissen in der Nachbarschaft auf den Bildschirm. Die Schnittstelle zwischen althergebrachtem Zeitungmachen und die Arbeit an der Online-Ausgabe ist noch immer eine Herausforderung, meint Katharina Borchert.
Ich persönlich halte das für einen sehr spannenden Umdenkprozess, der aber definitiv stattfinden wird und denn sicherlich nicht alle mit demselben Enthusiasmus sehen, wie ich das tue. Wir werden den ganz klassischen WAZ-Leser vielleicht ein bisschen irritieren, aber nicht völlig verschrecken. Der wird weiterhin seine Informationen, die er sucht, auch finden. Wir werden aber auch Leuten interessante Inhalte und interaktive Angebote bieten, die WAZ vielleicht bislang eher so nicht unbedingt als das innovativste Medium wahrgenommen haben.
Und was wird aus Lissas Lounge? Immerhin stammt der letzte Eintrag vom Juni dieses Jahres. Wenn derwesten.de erst einmal online ist, hofft Katharina Borchert, wieder mehr Zeit für ihr Weblog und ihre treuen Leser zu haben.
Michael Mayer über die Bloggerin und Online-Journalistin Katharina Borchert. Sie hören Breitband im Deutschlandradio Kultur.
Breitband. Blogspiel.
Breitband will ja, wie zuvor schon das Blogspiel, eine Brücke bauen zwischen Radio und Internet. Sie können daher eigene Beiträge auf unserer Webseite hochladen. Reportagen oder Kommentare, Klangkunst oder Kurzhörspiele, was Ihnen eben so einfällt. Und das können Sie tun, hochladen auf breitband-online.de. Diese von Ihnen eingestellten Beiträge können sich auf die Sendung beziehen, müssen es aber nicht. Jede Woche wird dann eine der hochgeladenen Sendungen hier im Breitband ausgestrahlt. Diese Woche haben wir uns entschieden für Entspannen und Gehorchen, eine Collage von Rainer Unch alias Curtis, der mit TV-Schnipseln die Freizeitgestaltung am Wochenende parodiert.
Hallo, meine Süße. Such dir jetzt einen schönen, bequemen Platz. Jetzt fang an, dich zu entspannen.
Gute Unterhaltung.
Und jetzt?
Wir stehen das gemeinsam durch. Okay?
Und du entspannst dich noch mehr. Und immer mehr. Ganz tief und gehorsam. Völlig entspannt. Deine äußere Umgebung ist ganz und gar abgeschottet und du hörst nur noch zu und gehorchst und fühl, wie gut es sich anfühlt, so tief entspannt und gehorsam zu sein.
Unser Wagen schaukelt über Staubstraßen durch einen düsteren Wald.
Was für Fantasien alte Jungfern haben.
Es besteht ständig Einsturzgefahr.
Wir fürchten, ihr Leben könnte in Gefahr sein.
Ich weiß, du hattest Probleme mit deinem Daddy, aber wie sind noch deine Familie?
Du schaffst es. Charlotte zwischen Angst und Hoffnung.
Muss ich blind bleiben? Ich habe solche Angst.
Ich werde mit dir gehen.
Bitte, du.
Eine seltsam intime Geschichte.
Falsch?
Falsch?
Macht weiter.
Alles ist drin.
Heute fällt die Entscheidung.
Süß, Verführer.
Das heißt, er will meine Kinder zeugen.
Einfach zum Anbeißen.
Die ist aber eng.
Und sie haben mir sogar wehgetan, ja?
Ich dachte, die Polizei weiß alles.
Nun wird mal nicht frech hier.
Oh, kommt jetzt die Moralpredigt?
Weißt du nicht, was das bedeutet?
Glückwunsch, Daddy.
Das ist nicht in Ordnung.
Hast du was dagegen?
Von ihren Erbanlagen her bestünde jedoch nicht das geringste Problem.
Ich weiß, was ich will.
Ich jedenfalls bin froh.
Ich freue mich drauf.
Oh, nochmal, bitte.
Nimm dir ruhig Zeit, um ganz zurückzufinden. Du bist erfrischt und fühlst deinen ganzen Körper, spürst alles an dir. Und wenn du jetzt allein bist, darfst du auch einschlafen.
Entspannen und gehorchen von Rainer Unch und den Autoren. Rainer Unch habe ich jetzt am Telefon.
Hallo.
Hallo. Sagen Sie mal, Herr Unch, in den 20er Jahren gab es diesen Avantgarde-Dokumentaristen Walter Ruttmann und der hat mal ein Wochenende in der Großstadt beschrieben anhand von Audiofragmenten in so einer Hörspiel-Collage, die nannte er Weekend. Gibt's da eine Analogie zu Ihrem Stück?
Grundlage der ganzen Montage war Weekend. Es gab einen Wettbewerb, Weekend 2006, und dieses entspannend Gehorchen ist ein Ausschnitt davon, weil Weekend von 1930 war 11 Minuten irgendwas. Und ich habe auch eine längere Fassung gemacht und habe jetzt noch einen Auszug draus gemacht. Und auf jeden Fall ist die Montage und das Thema stammt von Ruttmann, von Weekend.
Sie haben jetzt zur Beschreibung eines mehr oder weniger typischen Wochenendes TV-Schnipsel genommen. Aber ist nicht das Surfen im Internet mittlerweile da fast dominanter bei der Freizeitgestaltung?
Könnte sein, aber das Problem ist, dass man das Surfen im Internet nicht so gut akustisch darstellen kann. Aber es geht mir eher darum, auch Surfen oder Seppen ist diese Rhythmisierung irgendwo, ja. Und das ist natürlich im Fernsehen, in den Fernsehschnipseln, das sind immer so ganz kurz, so 3 Sekunden habe ich mal mitgenommen, kann man viel besser darstellen. Also dass tatsächlich ein Hörfilm entsteht. Das heißt, das kann man viel schlechter machen, wenn man das im Internet darstellt. Da müsste man irgendeinen Sprecher einfügen oder irgend sowas.
Naja, wäre mal eine Herausforderung. Ja. Ne? Surfen, akustisch darstellen. Ja. Vielleicht hören wir da ja demnächst mal wieder was von Ihnen. Ich danke Ihnen und vielen Dank.
Gerne. Tschüss.
Das war das Breitband für diese Woche. Hier folgen gleich die Nachrichten. Anschließend die Deutschlandrundfahrt live aus Bielefeld im Teutoburger Wald. Zum Schluss noch Musik aus der von Martin Riesel schon vorgestellten Spätsommerkollektion von Brock. Der Titel Computer machen einsam von Nils Hoffmann. Mein Name ist Philipp Banse. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.
Sie haben Probleme. Sie stürzen ab. Sie stellen dir Fragen. Ganz exakt. Sie machen einsam. Machen aggressiv. Sind sehr schlau. Und haben viele Pläne. Sie entwickeln sich weiter. Computer machen einsam. Computer machen einsam.